Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mit dabei heute Ocker Gundel mit dem Sport, Bundesliga-Fußball nachher und Jens Riewer mit weiteren Nachrichten.
Schönen guten Abend.
Guten Abend auch von mir.
Mit dem heutigen Palmsonntag hat die Karwoche begonnen. Für die Menschen der Ukraine steht das bereits vierte Osterfest seit Beginn der russischen Invasion vor der Tür. Und der ukrainischen Luftverteidigung fällt es zunehmend schwerer, die täglichen Raketenangriffe auf ukrainische Städte und Dörfer abzuwehren. So trafen heute russische Raketen das Zentrum der Stadt Sumy, in der wegen des Palmsonntags gerade viele Menschen unterwegs waren. Mindestens 34 sollen dabei getötet worden sein, mehr als 100 wurden verletzt. Sumy liegt im Nordosten der Ukraine, unweit der Grenze zu Russland und der umkämpften russischen Region Kursk. Judith Schacht berichtet.
Es ist ein sonniger Palmsonntag, doch die Zerstörung in der Stadt Sumy lässt keine Feiertagsstimmung zu. Am Vormittag schlagen kurz nacheinander zwei russische Raketen mitten im Zentrum ein. Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, bleibt kaum. Hier ist keine Militärbasis, hier sind keine Soldaten. Das ist einfach ein Genozid. Schrecklich. Es trifft auch einen vollbesetzten Bus. Viele der Insassen sterben. Besonders tückisch, erst schlägt nur eine Rakete ein, als dann Helfer kommen, folgt die zweite Rakete und trifft noch mehr Opfer. In diesen Stunden waren viele Leute auf der Straße. Der Feind hatte das Ziel, die Menschen in Sumy möglichst hart zu treffen. Der Palmsonntag ist in der Ukraine ein wichtiger religiöser Feiertag. Überall im Land besuchen die Menschen an diesem Morgen den Gottesdienst, auch in Kiew. Die Trauer in der Hauptstadt ist groß. Das ist Terror. Es ist einfach unmenschlich. Es muss so schnell wie möglich aufhören. Mein Beileid an alle Familien, die an diesen Feiertagen diesen Schmerz, dieses Leid ertragen müssen. Auf die kommenden Osterfeiertage blicken die Menschen in der ganzen Ukraine mit großer Sorge.
Die Spitzen von Union und SPD in bester Eintracht, als sie ihr Werk, den gemeinsamen Koalitionsvertrag, nach Wochen des Verhandelns präsentieren. Das ist gerade mal 4 Tage her und schon werden da offenbar unterschiedliche Lesarten dieser Einigung sichtbar. Die SPD etwa feiert schon den 15-Euro-Mindestlohn. Da verweist der designierte Kanzler Friedrich Merz aufs Kleingedruckte. Die dafür zuständige Kommission soll das entscheiden. Ein ähnliches, Moment mal, erstmal sehen, was wirklich geht, gibt's offenbar auch bei den geplanten Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Was Parteimitglieder und Parteichefs dazu sagen, Nadine Bader.
Karate-Training in Nauenhof in Sachsen. Michael Schramm ist Kampfsportler und CDU-Mitglied. Beim Karate haut ihn so schnell nichts um. Aber die Schuldenkehrtwende von Parteichef Merz nach der Wahl traf ihn schwer.
Das war ein Tiefschlag, ja.
Auch der Koalitionsvertrag bereitet ihnen hier beim CDU-Stadtverband Nauenhof in Teilen Bauchschmerzen. Etwa, weil der Mindestlohn steigen soll.
Bäcker, Fleischer werden immer weniger, weil die können sich einen Mindestlohn von 15 Euro gar nicht leisten.
Wohl auch deshalb beschwichtigt CDU-Chef Merz, 15 Euro Mindestlohn seien zwar prinzipiell erreichbar, darüber entscheide aber die Mindestlohnkommission. Und auch Senkungen bei der Einkommensteuer stellt Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska unter Finanzierungsvorbehalt.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und das ist etwas, was mich auch mit Lars Klingbeil verbindet. Bin ich auch sehr dankbar, dass wir das in diesen Verhandlungen so herausgearbeitet haben, dass das eine gemeinsame Überzeugung ist. Wir machen das schnörkellos. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können.
Doch bei SPD-Chef Klingbeil hört sich das anders an. Im ARD-Bericht aus Berlin betont er, man habe viel erreicht mit dem Koalitionsvertrag.
Wir wollen die Unternehmen entlasten, damit wir ein Ort sind, an dem es sich lohnt, auch weltweit zu investieren. Und wir haben klar gesagt, wir wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten. Beides zur Mitte der Legislatur.
Bei den Jusos in Offenbach, trotz Partypizza, keine Partystimmung. Beim Blick in den Koalitionsvertrag.
Das Thema Vermögensteuer habe ich zum Beispiel beim Suchen nicht gefunden und ähnliches. Das heißt, dass man versucht, auch alle im Land gerecht zu beteiligen.
Ich könnte diesem Koalitionsvertrag Stand jetzt so nicht zustimmen, weil er in einigen Dingen komplett gegen meine Grundüberzeugungen geht.
Die SPD-Spitze muss bei ihrer Basis also wohl noch werben. Von Dienstag an können die Parteimitglieder Ja oder Nein sagen zum Koalitionsvertrag.
300 Wochen sind seit der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu vergangen. Die Türkei erlebt seitdem die größten Proteste seit Jahren. Mittwochs immer in Istanbul, an den Wochenenden immer in einer anderen Stadt. Für heute hatte İmamoğlu's Partei CHP zu Demonstrationen in der Stadt Samsun an der Schwarzmeerküste aufgerufen. Auch diesmal sind dem Ruf Tausende gefolgt in einer Region, in der die Familie des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ihre Wurzeln hat. Aus Samsun berichtet Markus Rosch.
Samsun, ein geschichtsträchtiger Ort. Hier im Schwarzen Meer startete Kemal Atatürk 1919 seinen Siegeszug, der in der Gründung der modernen türkischen Republik endete. Heute ist diese Republik in großer Gefahr, sagen diese Bürger. Sie sind extra aus dem 400 Kilometer entfernten Rize zur Großdemonstration gegen die Regierung gekommen. Wir müssen in diesem Land einen Kampf führen, damit unsere Kinder hier leben können, damit sie uns später nicht fragen, warum habt ihr damals nichts unternommen? Heute demonstrieren in Samsun Tausende gegen die Regierung, gegen die schlechte Wirtschaftslage, für mehr Freiheit, für mehr Demokratie und vor allem für die Freilassung des Mitte März festgenommenen Istanbuler Oberbürgermeisters İmamoğlu, dem großen politischen Rivalen Erdogans. Samsun ist eigentlich Erdogan-Land. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen hat er hier über 60% bekommen. Doch die Stimmung scheint gerade zu kippen. Der Protest erreicht mittlerweile alle Bevölkerungsschichten, ist partei- und gesellschaftsübergreifend. Der Chef der größten Oppositionspartei CHP, İmamoğlu's Parteifreund Özel, greift die Regierung und die Justiz heute wieder scharf an. Beschuldigt sie, das Land wie eine kriminelle Organisation zu führen. Wir sind das Volk, wir sind stark, wir haben Recht und wir werden gewinnen. Die Gruppe aus Rize kann dem nur zustimmen und will weiter auf die Straße gehen, egal wo. Auf Ungerechtigkeit reagiert das türkische Volk sehr sensibel, egal um wen es geht. Deshalb finden diese Kundgebungen statt, weil Ekrem İmamoğlu Unrecht widerfahren ist. Neue Demonstrationen sind schon geplant, am Mittwoch in Istanbul und nächsten Samstag in Izmir.
Und hier jetzt weitere Nachrichten, Jens, mit dir.
Israel hat seinen Militäreinsatz im Gazastreifen ausgeweitet und in der Nacht zu heute ein Krankenhaus in Gazastadt mit Raketen angegriffen. Ziel war der Armee zufolge eine Kommandozentrale der Terrormiliz Hamas. Diese habe von dort Anschläge auf Israel geplant. Zuvor sei eine Warnung ergangen, um unbeteiligte Personen zu schützen. Verletzt wurde beim Angriff offenbar niemand. Es wurde aber erneut dringend benötigtes medizinisches Gerät zerstört. Papst Franziskus hat sich heute überraschend vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz gezeigt. Bei seinem kurzen Auftritt während der Messe zum Palmsonntag wünschte er unter anderem eine gute Karwoche. Erst vor 3 Wochen war der 88-Jährige nach einer schweren Lungenentzündung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ob er an den Osterfeiern teilnimmt, ist laut Vatikan noch unklar. Überflutete Straßen und Häuser auf der Kanareninsel Lanzarote ist wegen schwerer Unwetter gestern vorübergehend der Notstand ausgerufen worden. Nach heftigen Regenfällen hatten sich viele Straßen in reißende Flüsse verwandelt. Besonders betroffen waren die Inselhauptstadt Arrecife und das nördlich gelegene Teguise. Verletzt wurde offenbar niemand. Auch heute stehen noch viele Häuser unter Wasser. Das ganze Ausmaß der Schäden lässt sich noch nicht abschätzen.
Zum Sport und da gleich die Höhepunkte vom Handball-Pokalfinale in Köln heute. Zunächst aber, Ocker, geht's um den Abschluss einer ganz schön vollgepackten Fußballwoche.
Genau so ist es. Und für Eintracht Frankfurt war diese Woche nicht nur intensiv, sondern auch aufregend und vor allem erfreulich. In der Europa League schafften die Frankfurter ein Unentschieden bei den Tottenham Hotspur. Damit ist alles im grünen Bereich fürs Viertelfinalrückspiel am Donnerstag. Ja, und diese gute Energie aus dem Europapokal wurde heute direkt in die Bundesliga transportiert und weiter ausgelebt. Zu Hause feierte die Mannschaft von Dino Toppmöller einen souveränen 3:0-Sieg gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim.
Es ist ein Spiel mit außergewöhnlichen Jubelposen. Frankfurt feiert im Sitzen auf den Kollegen oder im Sitzen auf der Bande. Die Eintracht festigt gegen Heidenheim Tabellenplatz 3.
Uns ist erstmal egal, wie der Gegner heißt, und dass wir einfach Hunger haben auf diese 3 Punkte. Und ich glaube, das hat man vom Start weg einfach auch gesehen. Und von daher haben sie sich wahrscheinlich auch genau deswegen so gefreut.
Eintracht Frankfurt von Beginn an mit Tempo-Fußball. Ekitike, 10. Minute, Shaibi und Bahoya zum 1:0. Es ist Jean-Matteo Bahoyas erstes Bundesligator im Eintracht-Trikot. Als Belohnung gibt's den Ehrenplatz auf den Knien der beiden Vorbereiter. Frankfurt ist im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft, verpasst aber die Führung auszubauen. Theat nur ans Außennetz. Kurz vor der Pause, dann das hochverdiente 2:0. Abwehrchef Robin Koch mischt vorne mit und wird belohnt.
Ja, gut, hinten eingeleitet, dann dachte ich, okay, ich laufe einfach mal durch. Bisschen mit Glück fällt der Ball mir dann vor die Füße und dann ein Stürmermann hier abgeschlossen mit links. Kommt jetzt nicht jeden Tag vor, dass ich aus dem Spiel da vorne unterwegs bin, aber hat sehr gut geklappt.
Der Gast aus Heidenheim hat seine stärkste Phase direkt nach der Pause. Doch Pieringer lässt diese 100%ige Möglichkeit zum Anschlusstreffer einfach liegen.
Da muss zwingend das 2:1 fallen. Aber ich möchte auch nicht zu viel kritisieren. Die Mannschaft hat alles gegeben, hat sich die Chancen rausgespielt und erarbeitet. Das ist auch was wert. Nur wenn du Spiele gewinnen willst, muss die Effektivität sitzen. Da war der Gegner heute deutlich besser wie wir.
Frankfurt immer wieder gefährlich über die Außenpositionen und Heidenheim im Glück. Latte, Siersleben beinahe mit dem Eigentor. Die Entscheidung in Minute 71. Der überragende Hugo Ekitike schiebt ein zum 3:0. Eintracht Frankfurt hat mittlerweile 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz.
Ich glaube, wenn du jetzt in der Position bist, gibt's für uns nur ein Ziel, die Champions League zu erreichen. Und da ist der Fokus drauf.
Aber erstmal geht's am Donnerstag im Europa League Viertelfinalrückspiel gegen Tottenham um den Einzug ins Halbfinale.
Für die Eintracht geht's also direkt rein in die nächste intensive Woche. Beim Spiel Stuttgart gegen Werder spielte auch die Restsehnsucht nach Europa mit. Noch ist was möglich für beide und für Werder seit heute Nachmittag sogar noch ein bisschen mehr. Die Bremer freuten sich nämlich über einen weiteren Auswärtssieg. Und für einen fühlte sich dieser ganz besonders gut an, weil er etwas ja geradezu Verschwenderisches hatte.
Dieser Schotte geizte nicht mit Toren gegen die Schwaben. Bremens Oliver Burke, zweifacher Torschütze und Mann des Tages in der Stuttgarter Arena.
Yeah, obviously. Very proud moment for me.
Klar, auf die beiden Tore bin ich natürlich sehr stolz. Aber viel wichtiger ist doch der Sieg meiner Mannschaft. Selbstverständlich bin ich überglücklich, wie man sehen kann. Dabei beginnt die Partie vor den 60.000 nicht gut für die Bremer. Angelo Stillers genialer Pass in die Tiefe, in den Lauf von Leo Stergiou. Und es steht 1:0 für den VfB, 19. Minute. Stuttgarts Schweizer Verteidiger, einen Schritt vor Werder-Torhüter Michael Zetterer am Ball. Die mutigen und auswärts starken Bremer zeigen sich keinesfalls geschockt, liefern prompt die richtige Antwort. Mitch Weisers feines Zuspiel auf Oliver Burke und der wuchtige Angreifer mit seinem ersten Streich, der 1:1 Ausgleich nach 32 Minuten. Die muntere Partie, auch nach der Pause unterhaltsam, mit der vielleicht spielentscheidenden Szene. Stuttgarts Nick Woltemade im Zweikampf mit Mitch Weiser. Der Ex-Bremer Woltemade bereits verwarnt, sieht nach 65 Minuten gelb-rot, Platzverweis. Der VfB-Angreifer streift Weiser am Knöchel.
Er wird ihn wahrscheinlich berühren, aber man sieht einfach, dass er auf dem Boden auftritt und nicht irgendwie ihn stempelt. Und das bewertet der Schiedsrichter einfach falsch.
Stuttgart fast eine halbe Stunde in Unterzahl, will über die Zeit kommen, kassiert in der 90. Minute aber den zweiten Treffer von Oliver Berg. 2:1 für Bremen. Der gefrustete VfB kassiert die 5. Heimpleite in Serie. Werder darf nach dem 3. Sieg von Europa träumen. Ich hoffe, dass das möglich ist. Wir müssen nur fest daran glauben und einfach so weitermachen. Das gilt auch für Doppeltorschütze Oliver Berg, den flotten Schotten im Bremer Trikot.
Und wir gönnen uns einen flotten Blick auf die Tabelle. Die Bayern 5 Spieltage vor Schluss weiter 6 Punkte vor Leverkusen. Frankfurt und Leipzig auf Champions-League-Kurs. Werder klettert auf Rang 9 und damit in Richtung Europa. Stuttgart rutscht ab auf die 11. In der Abstiegszone Heidenheim 7 Punkte hinter dem FC St. Pauli. Jetzt ganz unten Bochum und Kiel. Ein Dreikampf also um den Relegationsplatz. Ja, und zum Schluss schauen wir zum Handball und zum Final Four um den deutschen Handballpokal. Da gab es eine große Überraschung heute. Im kleinen Finale gewann Zweitligist Barling-Waldstätten gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit 32:31. Und auch wenn dieser Triumph ausgelassen gefeiert wurde, es war doch nur das Vorspiel zum großen Finale. Und den Titel sicherte sich einmal mehr, um nicht zu sagen, zum 13. Mal der THW Kiel.
Und diese Trophäe bekommt in der Kabine des deutschen Rekordpokalsiegers dann auch einen Ehrenplatz. Kurz zuvor wird der DHB-Pokal noch geküsst, geherzt und in die Höhe gestemmt. Kein Wunder, es ist der erste Pokalsieg des THW Kiel seit 2022.
Das sind die Momente, wofür man so hart arbeitet, dass man am Ende die Pokale mitnehmen kann. Und von daher bin ich unglaublich stolz auf uns.
Die Kieler sind im zweiten Spiel innerhalb von 24 Stunden die frischere, spielbestimmende Mannschaft, liegen gegen die MT Melsungen von Beginn an vorn. Das Team von THW-Trainer Philipp Jicher führt zur Pause mit 10:9 vor 20.000 begeisterten Zuschauern in der Köln-Arena.
Es ist nicht selbstverständlich, dass man über 2 Tage so eine Performance hinlegt und dass man am Ende mit dem Pokal dasteht.
Bevor in Köln jedoch Viva Kilonia gefeiert wird, müssen die THW-Fans mit ansehen, wie Melsungens Torhüter Simic immer stärker wird. Wie die MT zu Beginn der zweiten Halbzeit das Spiel dreht, mit 12:11 in Führung geht. Dass dieses 50. DHB-Pokalfinale nicht gänzlich kippt, liegt an Kiels Nationaltorhüter Andreas Wolf. Der glänzt mit 16 Paraden, leitet zudem schnelle Tempo-Gegenstöße ein. Kiel geht wieder in Führung und gibt diese nicht mehr her. Am Ende besiegt der Tabellenvierte der Bundesliga den Zweiten überraschend deutlich mit 28:23 und wahrt somit den Nimbus des deutschen Rekordpokalsiegers gegen enttäuschte Melsunger, die auch ihr drittes Pokalfinale verlieren.
Wir haben es wieder nicht geschafft, tut weh und verdammt schmerzhaft.
Ein Titel, ein DHB-Pokal hier vor 20.000 zu gewinnen, ist wirklich maximale Stolz, maximale Freude.
Und diese Freude, die genießen die Kieler noch lange mit dem DHB-Pokal vor der Fankurve.
Und damit zu Claudia und den maximalen Wetteraussichten. Claudia, wie starten wir denn in die neue Woche?
Wir starten erst einmal mit ziemlich hohen Temperaturen, also die maximalen Höchstwerte bleiben erst einmal im Bereich von 20 Grad oder deutlich mehr und dann wird es spannend Mitte der Woche. Sie sehen hier ein Tiefdruckgebiet, hier kommt immer wieder Tiefs rein und Mittwoch, Donnerstag kommt dann warme Luft, die aber wohl nur die Osthälfte Deutschlands erreicht. Man sieht hier die großen Unterschiede. Da ist es grün im Westen, hier ist es rot, dunkelrot. Und das heißt, dass es von Westen her deutlich kühlere Luft geben wird. Nach Osten hin wird aus Süden aber sehr warme Luft transportiert. Das kann dann zu großen Temperaturunterschieden führen. Sie sehen hier am Beispiel Köln, da haben wir am Donnerstag gerade mal noch Höchstwerte 12, 13 Grad. Mit noch einer großen Unsicherheit. In Berlin dagegen 25, 26 Grad. Also etwas über 10 Grad Unterschied mit noch einer gewissen Unsicherheit. Aber so eine Luftmassengrenze, die bekommen wir wohl Mitte der Woche ab. Jetzt in der Nacht noch ein paar Schauer im Nordwesten. Auch von Südwesten kommen einzelne Schauer und auch Gewitter herein. Die werden dann morgen nach Osten weiterziehen. Es lockert mehr und mehr auf. Hin und wieder ist auch noch Blitz und Donner dabei. In der Nacht gehen die Temperaturen zurück auf meist 11 bis 5 Grad. 5 Grad im hessischen Bergland. Morgen Nachmittag dann verbreitet wieder recht einheitliche Höchsttemperaturen von 17, 18 Grad unter den Wolken mit Schauern. Sonst werden es 21, 22 im Südwesten auch 23 Grad sein. Mit ein paar Schauern und Gewittern geht es weiter, auch am Dienstag. Die kommen von Westen herein, auch im Süden. Dazu Höchstwerte 19 bis 24 Grad. Mittwoch dann im Südwesten wahrscheinlich 12, im Nordosten 26 Grad.
Von allem was dabei, bestes Aprilwetter. Vielen Dank, Claudia, dafür. Und damit endet diese Tagesthemenwoche. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titelthesen Temperamente.
Unter anderem mit dem Thema, wie sich US-Präsident Trump die Kunst zu eigen macht.
Morgen begrüßt dann Helge Fuß Sie an dieser Stelle. Starten Sie gut in die neue Woche. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich. Tschüss.